Brennpunkt Bahnhof. Hier sind Deutsche nicht mehr sicher. NATO-Manöver Steadfast nun. Bundeswehr übt Atomwaffeneinsatz. Und Trump schließt Megadeal mit AstraZeneca. Nächster Schulterschluss mit Big Pharma. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Inzwischen ist es ein bekanntes Phänomen. Die Gewalt an deutschen Bahnhöfen nimmt immer weiter zu und in vielen Fällen handelt es sich dabei um ein importiertes Problem. Allein in den ersten 6 Monaten dieses Jahres registrierte die Bundespolizei nach eigenen Angaben Zehntausende an Bahnhöfen verübte Straftaten, darunter gut 14.000 Gewalttaten und knapp 1.000 Sexualdelikte. Warum sich die Lage ausgerechnet an Bahnhöfen so zuspitzt, hat der frühere Polizist und Sicherheitsfachmann Stefan Schubert gegenüber auf 1 geschildert.
Die Bahnhöfe sind halt solche kriminalitätsbelastende Orte, halt da vieles zusammenkommt. Es sind extrem viele Menschen unterwegs. Es gibt natürlich Leute, die von der Kriminalität leben, Taschendiebe, Diebe, die diese Menschenmassen brauchen. Drogenhändler nutzen diese großen Menschenmassen aus, weil sie natürlich nicht auffallen, wenn dort Drogen verkauft werden. Viele Drogensüchtige kommen dahin, Leute aus dem Alkoholikermilieu, weil auch die Läden natürlich länger aufhaben als überall und sie dort auch nicht so auffallen. Und dann gibt es noch reisende Tätergruppen, so gerade so aus Südosteuropa, Sinti- und Roma-Clans, mit einem professionellen Vorgehen bei Taschendiebstählen, im Gedränge bei Ein- und Aussteigen oder auf der Rolltreppe. Und deswegen ist das so ein gefährlicher Ort.
Der Polizeigewerkschafter Manuel Ostermann kommentierte den Kriminalitätszuwachs gegenüber der Bild mit den Worten: Bahnhöfe sind vielerorts zu Orten des Grauens geworden und werden von vielen Menschen zu Recht gemieden. Die Gewalt explodiert und die Tatverdächtigen stammen überwiegend aus den Hauptasylherkunftsländern. Auch Stefan Schubert weiß, dass die meisten Straftäter in diesem Kontext Migranten sind und nennt die konkreten Herkunftsländer.
Wenn man sich die Kriminalstatistiken aus dem eigenen Haus von Herrn Dobit anguckt, dann sieht man, Asylherkunftsländer sind absolut überproportional vertreten bei schweren Straftaten, auch in Bahnhöfen. Also Syrer, Iraker, Afghanen, Türken, Libanesen, Algerier, Marokkaner, Tunesier, dazu noch ein paar Georgier und dann hat man schon fast die gesamten Täternationalitäten abgebildet.
Besonders drastisch stellt sich die Situation in Berlin dar. Seit Anfang des Jahres wurden dort mehr als 100 Messerattacken im Bahnhofsbereich gemeldet. Auf 1-Reporter Roy Grassmann hat sich am Berliner Hauptbahnhof umgehört, wie die Menschen dort die Lage wahrnehmen.
Ich fühle mich sehr sicher in den Bahnhöfen. Ja, wir haben Polizei dort, die Bahn selbst hat die Servicekräfte vor Ort. Ich fühle mich sehr sicher.
Ich bin ein alter Hase, was Pendeln angeht, und das heißt, ich passe auf meine Gegenstände auf, sage ich auch meinem Sohn immer, ne? Die Tasche zwischen den Beinen.
Ich fühle mich jedes Mal sicher. Ich habe keine Probleme, habe auch noch nie Probleme gehabt.
Meine Erfahrung ist gut. Mir ist noch nie irgendwas weggekommen und ich habe auch noch nie irgendwelche kniffligen Situationen erlebt.
Also die Kriminalität in Hamburg ist heftig. Sind Sie außerhalb vom Bahnhofsbereich, so der Vorplatz oder so rundherum, ist sehr schlimm. Der Hauptbahnhof. Der Frankfurter Hauptbahnhof ist auch rundherum ein bisschen mit Kriminalität belastet.
Doch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich sorgt die importierte Gewalt für erhebliche Probleme. Das zeigen alarmierende Zahlen aus dem Innenministerium. Die Anzeigen gegen Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren haben sich seit 2015 mehr als verdoppelt. Von rund 5.160 auf über 12.000 im Jahr 2024. Besonders auffällig ist der massive Anstieg bei syrischen Tatverdächtigen. Ihre Zahl stieg von 25 auf knapp 1.000 Fälle. Die Statistik belegt damit, dass die sogenannte Jugendkriminalität in Wahrheit vor allem Migrantenkriminalität ist. Innenminister Gerhard Karner von der ÖVP sieht sich dennoch auf dem richtigen Kurs. Er verweist auf die Einsatzgruppe Jugendkriminalität, das Aussetzen des Familiennachzugs und geplante Maßnahmen wie ein Messertrageverbot oder gefängnisähnliche Unterbringungen für jugendliche Intensivtäter. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz nennt die Bilanz hingegen eine Bankrotterklärung und die Regierungsmaßnahmen reines PR-Theater. Wörtlich kritisiert er, anstatt die Ursache zu bekämpfen, nämlich dass weitere tausende Syrer kommen, wird nur an den Symptomen herumgedoktert. Ausgerechnet jene Migranten, die laut Statistik vor allem durch Gewaltdelikte auffallen, sollen die Zukunft des österreichischen Arbeitsmarktes sichern. Zumindest wenn es nach dem Willen des Leiters des österreichischen Arbeitsmarktservice Johannes Kopf geht. In einem Gespräch mit der APA betonte er, die demografischen Probleme könne man nur lösen, wenn man die Potenziale jener Ausländer nützt, die wir nicht gerufen haben, die aber da sind. Und meinte damit ausdrücklich minderjährige Asylanten. Mit gezielter Förderung sollen sie Lehrabschlüsse machen und den Fachkräftemangel beheben. Vor dem Hintergrund der Asylkrise von 2015 zog Kopf ein positives Zwischenfazit und verwies auf 60.000 Syrer, Afghanen, Iraker und Iraner, die bereits in Beschäftigung seien. FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakovic reagiert darauf mit deutlicher Kritik und sagt wörtlich, für Milliarden an Steuergeldern werden Migranten in den Niedriglohnsektor gedrückt, um die Profite der Konzerne zu maximieren. Auch auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer bezeichnet die Aussagen von Kopf als perfide Taktik und sagt wörtlich, die illegale Migration seit 2015 soll durch den Arbeitsmarkt legalisiert werden. Doch es braucht keine Integration, sondern Remigration. Anders als die Systemmedien scheut auf 1 sich nicht, auch über kontroverse Themen wie Einwanderungskriminalität schonungslos zu berichten. Unser Journalismus kennt keine von der politischen Korrektheit aufgezwungene Grenzen. Finanziert wird diese Arbeit ausschließlich durch unsere Zuschauer, also Sie. Wenn Sie uns auch unterstützen wollen, finden Sie alle Möglichkeiten unter www.auf1.tv/unterstützen. Um der Probleme mit der Migration Herr zu werden, hat die Europäische Union seit Sonntag an allen Außengrenzen eine biometrische Gesichtserkennung eingeführt. Das sogenannte Ein- und Ausreisesystem wird zukünftig alle visafreien Reisenden aus Nicht-EU-Staaten elektronisch registrieren. Bei der ersten Einreise werden dabei 4 Fingerabdrücke, ein Gesichtsbild sowie Pass- und Einreisedaten erfasst und 3 Jahre lang gespeichert. Laut EU-Kommission soll so der Schutz der Außengrenzen verbessert und vereinheitlicht werden. EU-Bürger sind von dem neuen System vorerst nicht betroffen. Kritiker mahnen dennoch zur Vorsicht und warnen, dass auch Einheimische leicht in das Visier der Überwachungsbehörden gelangen könnten. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens befürchtet etwa, Zitat, wenn die nötige Infrastruktur erst einmal vorhanden ist, wird es für den Deep State zu verlockend sein, diese auch gegen das eigene Volk einzusetzen. Vor dem Hintergrund der angespannten Sicherheitslage zwischen Russland, der Ukraine sowie deren Verbündeten hat die NATO am Montag ihr jährliches Atomwaffenmanöver Steadfast Noon begonnen. In den kommenden 2 Wochen trainieren rund 2000 Soldaten aus mehreren Mitgliedstaaten den Einsatz nuklearer Abschreckungskräfte. Beteiligt sind über 70 Flugzeuge, darunter auch deutsche Tornado-Jets. Diese können im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe in Europa stationierte US-Atombomben transportieren. Das Hauptübungsgebiet liegt in diesem Jahr über der Nordsee. Zudem sind Stützpunkte in Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Großbritannien eingebunden. Im Vorfeld kam es zu Protesten aus der Friedensbewegung. Etwa 150 Menschen demonstrierten am 11. Oktober im rheinischen Nörvenich, wo derzeit deutsche Atombomber stationiert sind. In ihrem Aufruf erklärten die Organisatoren, da die Atomkriegsgefahr aktuell immer stärker wächst, kann aus dem Manöver eines Tages Realität werden. Wer Atomkriegsmanöver betreibt, ist bereit, die Folgen davon in Kauf zu nehmen. Die NATO selbst betont zwar, die Übung sei Routine, dennoch wolle man auch ein klares Signal an Moskau senden, so ein Sprecher. Vor dem Hintergrund des wachsenden Drucks der NATO auf ihre Mitgliedstaaten, das militärische Potenzial aufzustocken, haben sich SPD und CDU/CSU nun auf einen Kompromiss im Streit um das neue Wehrdienstgesetz geeinigt. Künftig sollen alle jungen Männer verpflichtet werden, einen Fragebogen zu ihrer Wehrtauglichkeit und Willigkeit auszufüllen. Aus dieser Gruppe wird ein Teil per Losentscheid zu einer Musterung und einem Beratungsgespräch geladen. Reichen die freiwilligen Zahlen nicht aus, können die Gelosten auch zu einem mindestens 6-monatigen Wehrdienst verpflichtet werden. BSW-Chefin Sarah Wagenknecht kritisiert das Vorhaben deutlich. Zitat, Per Los in den Krieg, ein Losverfahren wäre nicht nur maximal ungerecht, sondern auch verfassungsrechtlich höchst zweifelhaft. Sie spricht weiters von einer faktischen Wiedereinführung der Wehrpflicht und fordert eine Volksabstimmung der unter 30-Jährigen über die Pläne. Die Fraktionen wollen den Kompromiss kommende Woche beschließen. Bereits am Donnerstag soll der Entwurf in erster Lesung im Bundestag beraten werden. Die Insolvenzwelle in Deutschland verschärft sich weiter. Nach Angaben der Bonitätsprüfer von Credit Reform liegt die Zahl der Unternehmenspleiten auf dem höchsten Stand seit 10 Jahren. Allein im ersten Halbjahr 2025 wurden knapp 12.000 Insolvenzen verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Zuwachs von 9,4%. Beobachter erwarten sogar, dass die Zahlen für das gesamte Jahr die Rekordwerte aus der Finanzkrise 2009 und 2010 noch übertreffen werden. Selbst Traditionsunternehmen wie der Schokoladenhersteller Riegelein, einst Weltmarktführer in der Produktion von Weihnachtsmännern, bleiben nicht verschont. Auch der Autozulieferer Kickert und der Chemiefabrikant Ineos stehen vor dem Aus. Auffällig ist dabei, dass alle Unternehmen immer wieder dieselben Gründe für die Pleite anführen. Gesunkene Nachfrage, fehlende Investoren und die gestiegenen Energiekosten. US-Präsident Donald Trump hat mit dem britischen Pharmariesen AstraZeneca ein umfassendes Abkommen geschlossen, das die Medikamentenpreise in den USA deutlich senken soll. Künftig will AstraZeneca seine verschreibungspflichtigen Mittel zu den niedrigsten internationalen Preisen anbieten und über eine eigene Plattform direkt an Patienten verkaufen, mit teils bis zu 80% Rabatt. Zudem investiert das Unternehmen 50 Milliarden Dollar in Forschung und Produktion in den Vereinigten Staaten, um die Herstellung vollständig ins Land zu verlagern. Aus Sicht der Regierung gilt der Deal als Meilenstein ihrer America First Gesundheitspolitik. Medikamente sollen für US-Bürger erschwinglicher werden, zugleich wird die heimische Industrie gestärkt. Kritische Beobachter hingegen sehen darin eine enge Verflechtung von Staat- und Pharmakonzernen, die zwar kurzfristig Preisnachlässe bringe, langfristig aber die Marktmacht der globalen Hersteller festige und nichts an den grundlegenden Missständen in der Pharmaindustrie ändere. In diesem Zusammenhang sorgt auch Trumps jüngst veröffentlichte Gesundheitsbescheinigung für Diskussionen. Der Präsident ließ sich erneut gegen Covid impfen. Ein Schritt, der bei vielen seiner Anhänger auf Unverständnis stößt. Nach dem vereinbarten Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas sind laut Medienberichten alle 20 noch lebenden Geiseln freigelassen worden. Die ersten 7 wurden am Morgen dem Roten Kreuz übergeben, die übrigen 13 kurz darauf. Ihr Gesundheitszustand soll besser sein als erwartet. Zuvor konnten die Geiseln per Videoverbindung Kontakt zu ihren Familien aufnehmen. Auch Hilfslieferungen sollen Gaza wieder erreichen. Hier sehen Sie Bilder der Vereinten Nationen. Der Waffenstillstand, der seit Freitag gilt, umfasst den Rückzug israelischer Truppen aus bestimmten Zonen im Gazastreifen und erlaubt Tausenden Palästinensern die Rückkehr in den Norden. Zehntausende sollen bereits heimgekehrt sein. Die israelische Armee bestätigte den Rückzug, betonte jedoch, dass die Feuerpause an Bedingungen geknüpft sei. Währenddessen laufen in Ägypten unter Vermittlung der USA weitere Verhandlungen für einen dauerhaften Friedensplan. US-Präsident Trump reiste sogar nach Israel und hielt dort eine Rede in der Knesset. Die woke Indoktrination fängt heute oft bereits im Kindergartenalter an. Immer mehr Eltern fragen sich daher, wie sie ihre Jüngsten vor diesen Einflüssen schützen können und wie man in einer kranken Welt überhaupt noch gesunde Kinder erziehen kann. Auf 1 hat dazu mit der Publizistin Caroline Sommerfeld gesprochen. Sie ist nicht nur Autorin mehrerer Werke, die das Thema Kindererziehung aus konservativer Sicht behandeln, sondern auch selbst Mutter mehrerer Kinder. Das Gespräch mit ihr sehen Sie jetzt im Interview des Tages.
Wir haben in den letzten Jahren eine starke Zunahme von sogenannter Woker-Indoktrination bereits im Kindergartenalter erlebt. Wie sind Ihre eigenen Erfahrungen, die Sie damit gemacht haben?
Meine eigenen Erfahrungen in Bezug auf meine eigenen Kinder liegen insofern schon ein bisschen zurück, weil der Jüngste wird jetzt 16. Aber das heißt, ich habe jetzt keine unmittelbare Anschauung von Kindergartenkindern aus den letzten 3 bis 5 Jahren. Aber natürlich dieses Phänomen und die Berichte darüber und auch im bekannten Freundeskreis und so weiter beobachtet. Und ich glaube, dass das, was früher subtiler politisch war. Also wo man schon sagen kann, es handelt sich bei den Wiener Kindergruppen beispielsweise natürlich um linke Gründungen, was so etwas Ähnliches war wie in Berlin damals die Kinderläden. Dennoch war es nie so, dass den Kindern direkt politisches Zeug reingewirkt wurde, vielleicht vom ein oder anderen Buch im Regal mal abgesehen. Aber dass da jetzt plötzlich eine Vorlesestunde mit verkleideten Schwulen stattfindet, das ist so nicht da gewesen. Und ich denke, das ist auch einfach eine Qualität, die, oder eine, Qualität meine ich jetzt nicht als Auszeichnungsstufe, sondern als Charakteristik, die einfach krasser ist, als es vorher gewesen ist. Das, denke ich, hat System.
Sie haben selber gesagt, das ist jetzt eine neue, in den letzten Jahren eine neue Qualitätsstufe in der Propaganda ist. Aber für wie gefährlich würden Sie das im Einzelfall tatsächlich halten für die Kinder? Denn es ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel den Aspekt der Transgender-Ideologie betrachtet, die allermeisten Kinder identifizieren sich trotzdem noch als Jungen und Mädchen und wissen genau, was sie sind.
Stimmt, nur ist es natürlich auch so, dass gleichzeitig mit der Transgender-Ideologie geht auch sozusagen eine massive psychische bzw. psychologische Verunsicherung bis hin auch zur Zunahme einschlägiger Störungen einher. Das heißt also, dass Kinder, und das sind dann weniger die Kindergartenkinder als ältere, Beginn der Pubertät und sozusagen Hochblüte der Pubertät, wo die Identitätsstörungen, da hat die Corona-Maßnahmenpolitik sicher auch noch mit dazu beigetragen, dass das sozusagen eine viel, viel größere Empfindlichkeit geschaffen hat, als sie vorher da gewesen ist. Und ein in sich völlig verunsichertes, vor dem Smartphone vereinsamtes Kind wird an seinem Körper herunterschauen und denken, vielleicht haben die, die da gesagt haben, es ist ganz unklar, ob ich nun eigentlich dies oder das bin, ja doch recht, irgendwas ist an mir nicht in Ordnung. Und schon hakt da was rein und triggert einen tiefen Punkt.
Dann fegt die Frage hinterher, wenn es also offenbar eine gewisse Gefahr gibt, welche Möglichkeiten hat man denn weg als traditionalistisches Elternteil überhaupt, dementsprechend zu begegnen?
Also ich denke, dass der Hauptansatzpunkt auf jeden Fall ist, in der eigenen Familie etwas vorzuleben. Und das heißt nicht politische Diskussionen am Tisch und direkt im Regal Bücher dagegen stehen zu haben, sondern ein natürliches Mutter, Vater, Mann, Frau, Verhältnis und auch ein entsprechendes Bild. Kinder sind absolute Nachahmer, die leben sozusagen in der Mimesis. Die machen genau das nach, was Mutter und Vater machen zunächst. Und dann ergeben sich daraus ganz indirekt und implizit die Rollenbilder. Das kann man also oder das muss man vorleben. Das andere ist natürlich auch die Art und Weise, wie man spricht, dass man nicht alles für, du kannst es dir aussuchen, du hast die Wahl, es ist egal, bestimm dich selbst, sondern dass es so wesentliche Dinge, über die man vielleicht gar nicht explizit spricht, gibt, die so selbstverständlich sind wie Frühstück essen, Zähne putzen, Hand geben, die darin bestehen, wie man mit seinem Körper umgeht, wie man sich präsentiert, wie man sich nicht präsentiert, wie ein Bub, wie ein Mädchen handelt. Und natürlich spielen da Bücher, die man vorliest, Geschichten, die man erzählt, die Sprache, die man dafür wählt, auch eine riesengroße Rolle.
Wir haben ja jetzt gerade schon angesprochen, Kinder sind natürliche Nachahmer. Aber birgt das nicht auch eine gewisse Gefahr? Also kann man sich dann dieser Propaganda überhaupt entziehen? Denn spätestens, wenn die Kinder in die Schule kommen, fangen sie ja nicht nur an, also die eigenen Eltern nachzuahmen, sondern ihre Klassenkameraden und vor allem die Lehrer, die in der Regel im Rahmen der 68er-Bewegung entweder direkt indoktriniert wurden oder später durch dieses Umfeld sozialisiert wurden.
Natürlich. Also dann ist man hat in gewisser Weise den Kampf über die Kinderköpfe oder auch die Kinderherzen, der trägt sich zwischen Elternhaus und Schulumgebung aus, weswegen ja auch viele Eltern absichtlich beispielsweise traditionell katholische Schulen wählen oder in Österreich, Gottlob möglich, die Kinder im Hausunterricht behalten, um das diesen Einfluss zu versuchen, sozusagen zu minimieren. Andere Rechte oder traditionelle Eltern würden sagen, ja gerade das Kind sozusagen in die Welt hinauszuschicken, wenn es nicht ganz klein ist. Also zuerst dem Kind einen Schutzhafen bieten und danach es in die Welt hinauslassen. Das als Gegenkonzept ist natürlich genauso denkbar. Die Frage ist, wie bietet man dagegen etwas auf und ich glaube, es hat viel, viel mehr mit der Stärkung der Persönlichkeit, sozusagen einer gewissen Resilienz, die sich aus einer sicheren Bindung ergibt. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und dann kann auch in einem feindlichen, in einer feindlichen Umgebung und in einer Umgebung, die es darauf angelegt hat, das Kind zu indoktrinieren, nicht mehr allzu viel passieren. Dennoch ist es natürlich möglich, dass gerade psychisch labile, empfindliche, insgesamt sehr sensible oder auch sehr intelligente Kinder anfangen, ein kritisches Verhältnis zur Autorität, zu den Eltern, zum eigenen Körper zu entwickeln und dann genau an den superempfindlichen Stellen gepackt werden von dieser Außenwelt, die es exakt darauf abgesehen hat. Ich fürchte allerdings, dass die Nachahmerei von Dingen, die im Internet passieren, Stichwort Influencer oder bestimmte TikTok-Videos, die ein bestimmtes Körperbild vermitteln oder ein bestimmtes Weltbild, die gehen sozusagen in einem Takt in den Körper und in die Seele rein, über alle Kanäle, wo man mit Aufklärung, Reden, entsprechenden Gegenerzählungen nicht allzu viel aufbieten kann. Dann ist es einfach eine Frage sozusagen der Resilienz, die schon da ist, wenn das Kind rausgeht in die Welt.
Was wäre denn dann, um dann noch einmal daran anzuknüpfen, Ihre Strategie halt schlägt dann speziell für den Umgang mit sozialen Medien den Kindern bis zu einem gewissen Alter am besten komplett vorenthalten oder betreut konsumieren oder ins kalte Wasser schmeißen und schauen, wie sich die Sache entwickelt?
Also ich würde selbst sagen, also mein jüngster Sohn sagte mir mal vor einiger Zeit, er wäre dankbar dafür, dass er so spät ein Handy bekommen hat. Ich fand schon mit 11 ist eigentlich sehr früh. Das war dadurch damals mitten während der grauenhaften Corona-Idee, dass die Kinder sozusagen den Schulstoff übers Handy zugespielt bekommen haben. Da gar nicht anders möglich. Gern hätte ich gewartet, bis der 13 ist. Nichtsdestoweniger würde ich sagen, junge Kinder, also auf jeden Fall bis 7, ganz und gar ohne. Also noch nicht mal sowas wie den Mann, der immer das gleiche Gitarrenlied spielt oder das gleiche Video von den Fröschen im Teich. Das ist nämlich frei nach Marshall McLuhan, The Medium is the Message. Da geht es dann darum, dass die Kinder angefixt werden und begeistert sind von dem Medium. Nicht darum, dass da drinnen irgendetwas präsentiert wird. Also junge Kinder, ganz weg. Schwierig wird's in sozialen Umgebungen, wo ältere Geschwister Nachbarskinder sind und man das Kind dann jedes Mal wegholen muss, wenn die Kinder was schauen oder was spielen. Muss man aufpassen, dass man da nicht ins Überstrenge und das Kind kriegt dann irgendwann, ich darf das nicht und alle spielen und ich muss weggehen. So ein verhuschtes und angstvolles Ding da irgendwie reingedrückt kriegt. Aber wenn es irgend möglich ist, lange Zeit ganz weglassen und dann auch drüber reden, also ständig das, was das Kind sieht und macht und sich anschaut, bestimmt bis 12, solange das noch keine Inhalte sind, wo die Eltern eigentlich nicht mitgucken sollen, würde ich sagen, unbedingt mitkommentieren, gelegentlich mitschauen. Es gibt sogar Eltern, die sind geduldig, zum Beispiel mein Mann, und schauen sich dann depperte Kinderfilme oder Ähnliches zum dritten Mal immer wieder mit dem Kind zusammen an. Und ansonsten bei Älteren ist dann einfach irgendwann die Basis da, wo ich als Mutter auch ein Vertrauen meinem eigenen Kind gegenüber habe, dass es mich nicht ständig austrickst hinter meinem Rücken, unterm Tisch und kaum, dass es die Tür hinter sich hat zufallen lassen und beim Freund ist, die grauenhaftesten Dinge anschaut. Da habe ich ein tiefes Vertrauen, dass das nicht passiert. Und soweit ich die beiden Ältesten auch diesbezüglich erinnere, war da auch nichts. Beim Jüngsten ist das ist noch alles, das ist sozusagen noch mitten dabei. Das kann ich noch nicht einschätzen, wie es werden wird.
Also zusammengefasst wäre das Ihr Ansatzpunkt, also dass Sie ab einem gewissen Punkt einfach dem Kind vertrauen müssen, weil irgendwann wird es die behütete Umgebung zwangsläufig verlassen und in andere soziale Kreise kommen.
Und dann muss ein Kind oder dann vielleicht auch schon fast ein Jugendlicher auch sehr elementare Möglichkeiten mit sich selbst umzugehen gelernt haben. Und ich denke, dass zum Beispiel auch eine, ja tatsächlich ist auch eine katholische Erziehung so läuft, dass man einem Kind relativ früh schon bestimmte Begriffe, bestimmte Dinge, wie zum Beispiel so etwas wie Sünde oder dass etwas sozusagen natürlich oder unnatürlich ist, dass etwas geordnet oder ungeordnet ist, dem Kind auch erklären und beibringen kann. Und dass es dann am eigenen Leben, am eigenen Tun merkt, dass bestimmte Filme, bestimmte Inhalte, bestimmte Wörter, Gespräche, Gesprächsthemen etwas sind, die in die Kategorie, die es schon kennt, irgendwie fallen. Ich glaube, dass den meisten Kindern an solchen Stellen auch das Rüstzeug, also auch fast in psychologischen Begriffen denken und reden zu können oder sich selbst zu reflektieren, Gewissenserforschung, vollständig fehlt. Und damit machen die einfach mit und haben eventuell ein diffuses, schlechtes Gewissen, wenn sie irgendwas Komisches angeschaut haben oder mitgelaufen sind mit den anderen und sozusagen zur mobbenden Horde geworden sind, aber können das in keine Begriffe fassen. Und wenn man die Begriffe oder die elementaren Konzepte vermittelt hat, dann ist schon wahnsinnig viel gewonnen.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Frau Sommerfeld, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Hat unsere Erde noch einen Schwesterplaneten? Wissenschaftler vermuten dies aufgrund der Bewegungen einiger Objekte im Kuipergürtel. Deren auffällige Neigung deutet darauf hin, dass ein unbekanntes Objekt mit erheblicher Anziehungskraft existieren könnte. Schätzungen zufolge müsste dieser unbekannte Planet etwa die Größe von Merkur oder der Erde haben. Sollte es diesen Planeten tatsächlich geben, sind die Forscher zuversichtlich, ihn in den nächsten Jahren zu entdecken. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.